Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover. Wir sind Ende Juli zu einer Zeit, in der wir ja normalerweise alle als Wagnerianer gewohnt sind, dass Bayreuth gerade begonnen hat und schon auf Hochtouren läuft. In diesem Jahr findet das nun alles leider nicht statt. Das Stück Wagners, was am ehesten oder am engsten mit Bayreuth verknüpft ist, ist der Parsifal, weil Richard Wagner sich ja eigentlich gewünscht hat, dass der Parsifal nur in Bayreuth und nirgendwo sonst aufgeführt wird. Ein entscheidendes, wenn nicht das entscheidende Motiv im Parsifal ist der Gral. Und genau über dieses Thema, über den Gral, möchten wir heute sprechen, allerdings nicht so sehr am Beispiel Richard Wagners, sondern mehr grundsätzlicher, was die Geschichte des Motivs angeht, woher es kommt und so weiter. Zu diesem Thema kann ich einen wirklichen Experten auf dem Gebiet begrüßen, Matthias Egler. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, Herr Schütte. Es ist mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, mich hier heute mit Ihnen unterhalten zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Sie haben vor einiger Zeit in der Reihe CH Beck Wissen ein Buch herausgegeben, Der Heilige Gral, Geschichte und Legende. Darüber wollen wir natürlich hauptsächlich sprechen. Bevor wir das tun, würde ich Sie gerne bitten, verraten Sie unseren Hörern ein paar Stichworte zu sich selbst. Wer sind Sie, wo leben Sie, wo arbeiten Sie, damit wir Sie ein wenig kennenlernen zum Auftakt?
Ja, ich bin Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mit einem Bein in der nordischen Philologie, mit einem anderen Bein in der Religionswissenschaft, bin auch tatsächlich gebürtiger Bayer und jetzt im Alpenvorland wieder ansässig, nachdem ich zwischendurch 10 Jahre fast im Ausland war. Und beruflich als Medievist und Religionswissenschaftler befasse ich mich natürlich schwerpunktmäßig mit Mythologien, genau gerade solchen Themen wie dem Gral, wobei jetzt der Gral vielleicht von den Dingen, an denen ich arbeite, eines von den bekannteren ist. Aber grundsätzlich liegen die Schwerpunkte meiner Arbeit als Wissenschaftler vor allem im Bereich der Religiosität des Mittelalters, schwerpunktmäßig des mittelalterlichen Island und Skandinavien und des mittelalterlichen Irlands. Und es war diese Seite, also die irische Seite meiner Forschung, die keltologische Seite meiner Forschung, die mich dann auch zum Gral gebracht hat.
Ja. Damit nehmen Sie schon ein Stück weit die Antwort auf die erste Frage zum Thema voraus. Ich stelle sie Ihnen trotzdem noch einmal. Was genau hat Sie motiviert, sich so intensiv mit dem Gral zu beschäftigen?
Das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage. Also die Genese von Buchideen ist etwas, das sich im Nachhinein oft nur relativ schwierig wirklich nachvollziehen lässt, weil Ideen doch sehr lange vor sich hin fermentieren, bis sie dann eine konkrete Gestalt annehmen. Und wie ich schon erwähnt hatte, so in einem Aspekt meiner Arbeit und meines Bildungshintergrunds bin ich Keltologe. Und so wie ich mich daran erinnere, wie und oder eher noch, wo ich die Idee für ein Buch zum Gral hatte, hatte ich 2014 eben eine große Monographie abgeschlossen zum Thema der mythischen Insel Avalon. Das ist die Insel, die man aus der Artus-Literatur kennt, auf die König Artus am Ende seines Lebens entrückt wird. Und ich war dann im Sommer 2014 für 3 Monate in einem mittelalterlichen Forschungszentrum in Island, in Reykholt, und habe dort sehr viel Zeit damit verbracht, so in der Abgeschiedenheit auf dem isländischen Land. Der nächste Supermarkt war eine dreiviertelstündige Autofahrt entfernt. Einfach mal wieder Texte zu lesen und habe viele Tage damit verbracht, mittelalterliche isländische Rittersagas zu lesen, also isländische Adaptionen aus dem 13., 14. Jahrhundert von Geschichten aus dem Sagenkreis um König Artus. Und auch wenn man in einem solchen Forschungszentrum ist, man verbringt natürlich nicht jeden Tag, den ganzen Tag damit, seine Bücher zu lesen, sondern geht auch mal spazieren, um das Gelesen zu verdauen. Und an einem Tag, das war ein sehr grauer Tag, eher schon in den Herbst hinein, gegen Abend, sehr, sehr dunkel bewölkt, war ich, um ein bisschen mit Beinen zu vertreten, etwas weiter oben im Tal, oder dieses Forschungszentrum, die Snorrastofa in Reykholt, liegt in einem Tal in Westisland. Also war ich etwas weiter oben in diesem Tal beim Hof Husafettl unterwegs. Und zum Hof Husafettl muss man sagen, dass das ist nicht nur ein Bauernhof, sondern es ist der Wohnort des Künstlers Páll Guðmundsson, der sehr viel mit Stein arbeitet. Und in der Klamm, die hinter seinem Hof in den Berg hinaufführt, hat er einfach willkürlich oder für den Laien willkürlich, mit Sicherheit mit Absicht ausgewählt, die Gesichter und Fratzen in Steine eingegraben. Ich bin diese Klamm hinaufgestiegen und dann wieder runter und bin dann auf dem Hof in die dortige Hofkirche gegangen, um sie mir anzusehen. Und wie ich so in dieser kleinen lutherisch-protestantischen Holzkirche stand, hatte ich den Gedanken, es wäre doch vielleicht schön, ein Buch über den Heiligen Gral zu machen. Was mich genau an diesem Punkt auf diese Idee gebracht hat, kann ich tatsächlich so gar nicht sagen, weil in dieser Kirche kein Messkelch offen stand, denn der Heilige Gral ist ja auf einer symbolischen Ebene der Kelch des letzten Abendmahls. Aber so wie ich mich daran erinnere, war das so dieses Ende des Spaziergangs, den Berg hinauf, hinter diesem Künstlerhof, in dieser Kirche, war das so der Moment, an dem mir der Gedanke kam, ein Buch zum Gral.
Das ist aber doch eine wirklich schön anzuhörende Geschichte oder eine sehr, sehr bildreiche Geschichte, in die man sich auch beim Zuhören ganz gut hineinversetzen kann. Und es ist ja auch irgendwie eine Stimmung, die vermutlich viele, die in welcher Form auch immer den Gral schon mal in der Literatur, in der Musik, im Film, es gibt ja die unterschiedlichsten Zugehensweisen begegnet sind, auch mit dem Thema verbinden. Sie beschreiben in Ihrem Buch die wirklich jahrhundertelange Geschichte, in die der Gral als Motiv hat. Es ist in der Kürze der Zeit natürlich überhaupt nicht möglich, diese Geschichte in vollem Umfang nachzuerzählen. Gehen wir trotzdem mal auf die äußersten Anfänge zurück. Wann, wo und wie lässt sich der Gral das erste Mal als Motiv nachweisen? Oder woher kommt er?
Auch das ist wieder so eine vermeintlich ganz einfache Frage, aber es sind immer die einfachsten Fragen, die am schwierigsten zu beantworten sind. Also das erste Mal, dass ein Dichter tatsächlich das Wort Gral verwendet, ist in den Jahren irgendwann zwischen 1180 und 1190 im Ritterroman Perceval des Chrétien de Troyes. Und dieser Roman in der Form, in der er uns vorliegt, ungefähr 9000 Versen Länge, das ist so das Gründungsmoment des Grals unter dem Namen Gral. Chrétien ist der Erste, der dieses Wort verwendet in Bezug auf diesen mythischen Gegenstand. Dahinter steht aber eine Tradition, die für uns nur sehr schemenhaft fassbar ist. Also Chrétien hat diesen Roman, den er übrigens nicht vollendet hat, erst vor dem Abschluss des Gralsromans verstorben. Chrétien hat diesen Roman auf Bitte eines Mäzens verfasst, und zwar zumindest beschreibt er selbst das so in seinem, in dem erhaltenen Romanfragment, unter Verwendung einer schriftlichen Vorlage. Welche Form genau der Gral in dieser Vorlage hatte, wie alt diese Vorlage war, das sind alles Dinge, die sich uns entziehen. Es ist aber so, dass es zumindest sehr enge Motivparallelen zum Gral, wie er in der mittelalterlichen Literatur erscheint, in der mittelalterlichen altfranzösischen und altenglischen Literatur erscheint, auch im inselkeltischen Bereich gibt, in den mittelalterlichen Literaturen von Irland und Wales. Und diese Motivparallelen in Irland und Wales legen nahe, dass das, was Chrétien literarisch verarbeitet, in einer früheren Instanz schon existiert hat, in Form von Mythenmotiven, die bei den keltischsprachigen Völkern der britischen Inseln geläufig waren. Wie weit diese wiederum zurückgehen, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Die ältesten Belege für parallele Motive finden sich oder gehen bis ins Frühmittelalter zurück, ins 8., 9. Jahrhundert. Aber das sind erste Belege, das sind gewissermaßen nicht Momente des Entstehens. Und insofern verschwinden so spätestens an diesem Zeitpunkt die Spuren des Grals im Dunkel der Geschichte. Also es scheint im Frühmittelalter in belegten Zeugnissen ab dem 8., 9. Jahrhundert loszugehen. Und aber dann die erste wirklich schriftliche Fassung des Gralsmythos, in der das Wort Gral verwendet wird, findet sich bei Chrétien zwischen 1180 und 1190.
Wir haben gerade schon zwei Stichworte genannt, oder eigentlich ein Stichwort, am Beispiel altfranzösisch und altenglische Literatur, dass der Gral ein Motiv ist, das ja nicht nur in der Literatur einer Sprache aufgetaucht ist, sondern im Grunde ein europäisches Motiv war, wenn man das so ein bisschen verkürzt sagen möchte. Sie beschreiben in Ihrem Buch an mehreren Stellen, dass es im Lauf der langen Geschichte der Beschäftigung mit dem Gral auch immer wieder Versuche gab, irgendwo einen Ort zu finden, an dem man den Gral möglicherweise findet und der sich in dieser Hinsicht vielleicht ein wenig als in Anführungszeichen Pilgerort eignet. Schlägt man Ihr Buch auf, verweisen Sie auf einen Ort, der vermutlich einer der Orte ist, die man tatsächlich wählen könnte, wenn man dann einen Ort aufsuchen möchte, der sehr eng mit dem Gral verbunden ist. Und das ist Wirral Hill in Südengland. Vielleicht können Sie ein wenig mehr darüber erzählen, was es genau mit diesem Ort auf sich hat.
Ja, das ist ein Hügel, der sich aus den Somerset Levels erhebt, bei Glastonbury in Südengland. Und Glastonbury ist heute, wie ein britischer Historiker das genannt hat, die britische Hauptstadt der Träume. Also Glastonbury ist das englische Zentrum alternativ religiöser Spiritualität. Also wenn Sie sich mit Bedarf eindecken wollen für Zauberei und Magie jeder Art, dann finden Sie in den Läden der Haupteinkaufsstraße von Glastonbury eine sehr große Auswahl. In Glastonbury steht der vielleicht, ich weiß nicht, ob einzige, aber sicher bekannteste Tempel der großen Göttin im Vereinigten Königreich. Also man ist in Glastonbury über weite Strecken sehr, sehr alternativ, hat gleichzeitig aber eine sehr alte christliche Geschichte, denn Glastonbury war bis zur Säkularisierung der Klöster in Großbritannien im 16. Jahrhundert durch Heinrich VIII. Der Standort eines der reichsten Klöster im Vereinigten Königreich überhaupt. Die Ruinen sind heute noch monumental, obwohl sie über Jahrhunderte als Steinbruch verwendet worden sind. Und im Jahr 1184 ist dieses Kloster oder ist die Klosterkirche des Klosters von der Abtei von Glastonbury abgebrannt, ebenso einige Nebengebäude, und das war natürlich ein gewaltiger finanzieller Schaden, den man erst einmal bewältigen musste. Und die Situation für die Abtei war umso schwieriger, als dieser Brand weniger als 100 Jahre kam nach der anglo-normannischen Eroberung Englands, die für Glastonbury deswegen einen Effekt hatte, weil die heiligen Reliquien, die man in Glastonbury aufbewahrte und wegen derer Glastonbury als Pilgerziel fungierte, für die neuen anglo-normannischen Herren, die mit William dem Eroberer nach England gekommen waren, nicht interessant waren. Northumbrische Heilige interessierten keinen französischen Nobelmann aus dem Gefolge von Wilhelm dem Eroberer. Und die Frage war jetzt, was tun? Man hatte diese riesige finanzielle Last, man musste irgendwie versuchen, das Kloster wieder aufzubauen, und man kam dann auf den geradezu genialen Gedanken, dass man doch eine neue, für Pilgerströme attraktive Reliquie schaffen könnte, indem man die Gebeine des Königs Arthur und seiner Frau Guinevere exhumiert. Und 1191 haben die Mönche des Klosters dann tatsächlich eine im großen Stil, sehr theatralisch, eine Exhumierung der Gebeine des Königs Arthur, oder gewissermaßen eine archäologische Ausgrabung auf ihrem Klosterfriedhof inszeniert, an deren Ende sie dann allgemein zu wissen gegeben haben, dass man die Gebeine des Königs Arthurs gefunden hat. Und damit, und das Ziel dieser Aktion war eben, was auch gelungen ist, Pilgerströme nach Glastonbury zu locken. Denn es kam jetzt natürlich eine Vielzahl von Leuten nach Glastonbury, um die Gebeine von König Arthurs zu sehen. Und das wiederum bedeutete, dass das Geld in den Kassen des Klosters nur so klingelte. Nun, und damit hatte man diesen Ort Glastonbury ganz eng in den arthurischen Sagenkreis eingebunden, denn ich hatte am Anfang unseres Interviews schon erwähnt, der König Arthus wird am Ende seines Lebens auf die Insel Avalon entrückt, also auch eines dieser mythischen Gefilde der keltischen Mythologie, der britischen Inseln. Und dadurch, dass man in Glastonbury jetzt aber den Leichnam von König Arthus aufgefunden zu haben vorgab, hatte man Avalon fest auf englischem Boden verhaftet. Also es war jetzt dadurch definiert, wo ist Avalon. Von dem Moment an, in dem man die Gebeine des Königs ausgegraben hat, ist Avalon gewissermaßen in Glastonbury. Und das hatte eine gewaltige Wirkung in der Arthus-Literatur, wurde immer wieder spielerisch aufgegriffen in Arthus-Texten, die nach dieser Zeit entstanden sind. Und bei Robert de Bot, der im frühen 13. Jahrhundert schrieb, führte das dazu, dass er auch dieses Motiv aufgegriffen hat, diese Lokalität aufgegriffen hat und den Gral von Josef von Arimathea nach Glastonbury beziehungsweise nach Avalon bringen lässt. Und diese Lokalisierung des Grals in Glastonbury, / Avalon, wurde dann ab dem 19. Jahrhundert mit teilweise eben sehr großer Begeisterung aufgegriffen und fügt sich heute als wesentlicher Teil in die lokale Mythologie von Glastonbury ein. Also es gibt in Glastonbury eine Chalice Well, eine Kelchquelle, das ist eine Mineralquelle mit sehr stark eisenhaltigem Wasser, die den Lauf, in dem sie eingefasst ist, rot färbt, eben durch das Ausfallen der Eisen. Und diese Quelle wird dann in der lokalen Mythologie mit dem Gral verbunden, dadurch, dass das rote Blut Christi, das im Gral aufgefangen worden sei, es eben sei, dass diese Rotfärbung der Quellfassung bewirkt. Oder der große Hügel Glastonbury Tor, der Glastonbury landschaftlich dominiert, sei der Ort, an dem Josef von Arimathea den Gral vergraben hatte.
machen wir einen kalten Sprung sozusagen in die deutsche, in die deutschsprachige Darstellung des Grals, die wohl bis, oder eine der bis heute sicherlich berühmtesten Darstellungen ist Wolfram von Eschenbachs Parsifal-Roman, der ja auch eine der wichtigsten Quellen für Richard Wagner war. Was würden Sie sagen, welche Rolle nimmt Wolfram von Eschenbach in diesem großen Thema Darstellung des Grals oder auch Rezeption des Grals, Motivs des Grals-Themas ein?
Es spielt eine ganz wichtige, ganz zentrale Schlüsselrolle in auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Also, wie Sie schon sagten, Wolframs Parzival ist die zentrale Quelle für Wagner und Wagner wiederum war der zentrale Multiplikator für den Grals-Mythos in Deutschland. Also Wagners Grals-Musikdramen waren ja so erfolgreich, dass Grals-Rezeption im deutschsprachigen Raum nach Wagner über Jahrzehnte hinaus praktisch Wagner-Rezeption war. Also man hat dann auf ganz breiter Front hinter Wagner nicht mehr zurückgeblickt, wenn man sich als Deutscher nach Wagner mit dem Gral beschäftigt hat, sondern es war dann Wagner, was definiert hat, was der Gral ist. Und Wagner schöpft ganz wesentlich aus Wolfram. Allerdings ist Wolfram, allerdings hält er sich nicht an Wolfram, sondern geht frei und kreativ mit den Wolframschen Vorgaben vor und so, dass Wolfram in ganz wesentlicher Hinsicht oft sehr, sehr, sehr anders ist. Und wenn man Wolfram liest, das Erste, was einem auffällt, ist, wie unglaublich witzig dieser Text auch noch, wie lange ist es her, 800 Jahre nach seiner Abfassung ist. In einem Kurs über den Gral, den ich einmal unterrichtet habe, hat eine Studentin den Wolframschen Text mit einem Comicstrip verglichen, in einem durchaus positiven Sinn, weil es so richtig auf den Punkt gebracht, unglaubliche Komik in die Darstellung des Grals-Mythos hineinbringt, eine unglaubliche Ironie in die Darstellung des Grals hineinbringt. Die zweite Ebene, auf der Wolfram, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass er es geschafft hat, ein Werk zu schaffen, das auch heute noch als Unterhaltungstext lesenswert ist. Wolfram zu lesen macht immer noch Spaß. Und ein anderer Aspekt, der wichtig ist an Wolfram, der sehr wichtig ist an Wolfram, ist, dass Wolfram so ganz sein eigenes Ding macht. Also wer heute das Wort Gral hört, der denkt vermutlich in erster Linie an den Kelch des letzten Abendmahls, also in der breitesten Rezeptionslinie des Grals-Mythos ist der Heilige Gral oder wird der Heilige Gral ja interpretiert als der Kelch, den Jesus Christus verwendet hat beim letzten Abendmahl und in dem dann vielleicht nur das Blut Christi aufgefangen wurde, als er am Kreuz mit der Lanze durchbohrt wurde. Aber das ist nicht in Anführungszeichen die ursprüngliche Auffassung des Grals, sondern ein Zug, der erst von Robert de Bron in den Gralsmythos eingeführt wurde. Also diese Idee des Grals als Abendmahlsgefäß ist tatsächlich sekundär im chronologischen Sinne. Also das kam auf vielleicht 20 Jahre nach dem Tod von Chrétien de Troyes und wurde dann unglaublich erfolgreich. Aber Wolfram in seinem Parzival greift diese Interpretation des Grals nicht auf, sondern Wolfram beschreibt den Gral anders, und zwar als einen Stein, der für das Festmahl der Gralsritter in der Gralsburg einen unglaublichen Reichtum an Speisen und Getränken spendet. Also der Gral bei Wolfram ist einfach nur ein unglaublich reichhaltiges Füllhorn, das den Rittern in der Gralsburg ein Bankett ermöglicht, das einen Vorgeschmack auf die Freuden des Paradieses gibt. Also es wird wirklich sehr, sehr, sehr pointiert herausgearbeitet, diese Freude am Essen, was man verstehen muss natürlich vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Situation, wo Nahrung keine Selbstverständlichkeit war, wo in einer Mangelgesellschaft alle, auch der Adel, Hunger kannten und wo deswegen mit einer der größten denkbaren Gaben war, sich über Essen keine Sorgen machen zu können. Also die große Gabe des Grals bei Wolfram ist, jedem seine Lieblingsspeisen jederzeit in beliebiger Menge auftischen zu können. Und das ist etwas, was dann zugleich mit viel Humor geschildert wird und was in anderen Rezeptionslinien des Gralsmythos wegfällt, wo der Gral dann teilweise eine sehr viel stärker ins Spirituelle gedrehte, teilweise sehr mit Sünden, Angst aufgeladene Deutung bekommt. Also Wolframs Gral ist etwas Eigenes und er steht für sich selber. Er rezipiert auch Kretien, also Wolframs Darstellung des Gralsmythos, Wolframs Parzival ist ja eine, in gewissem Sinne eine Übersetzung, eine freie literarische Nachdichtung von Chrétiens Parzival. Aber er arbeitet das Material eben sehr frei um, sehr geschlossen um, mit gewaltiger Schöpfungskraft, viel Humor und er schafft etwas wirklich Eigenes.
Also Wolfram von Eschenbach als eine der wesentlichen, wenn auch sehr frei behandelten Inspirationsquellen für Richard Wagner. Richard Wagners Stücke über den Gral, unter denen Parzival sicherlich das signifikantere ist als Lohengrin, in dem der Gral zwar erwähnt wird, aber nicht so eine zentrale Rolle spielt, prägen die Darstellung des Grals, die Rezeption des Grals über lange Zeit. Blicken wir trotzdem zum Abschluss unseres Gesprächs doch noch einmal auf die Zeit nach Wagner, also auf das, was an Gralsrezeption im 20. Jahrhundert passiert ist. Was würden Sie sagen, wäre der wichtigste Aspekt, dass die wichtigsten Darstellungen des Grals in der weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert?
Also im 20. Jahrhundert würde ich, wenn man es sozusagen, wenn man versuchen wollte, es auf ein Wort zu bringen, dann würde ich sagen, Internationalisierung oder vielleicht Anglisierung, denn im 20. Jahrhundert werden viele der wichtigsten Grals oder viele der wichtigsten Bearbeitungen des Gralsmotivs vermittelt durch die englischsprachige Populärkultur und diese wiederum spiegelt eine andere Überlieferungslinie des Grals und eine andere Entwicklungslinie des Grals wider als die Linie über Wolfram und dann Wagner, denn die englischsprachige Welt hat Wolfram von Eschenbach eigentlich nie wirklich wesentlich rezipiert, sondern dort verlief die Rezeption des Grals über verschiedene mittelalterliche Zwischenstufen zu Sir Thomas Malory's Le Morte d'Arthur, der Tod des Königs Arthur, sondern einer gewaltigen Gesamtschau aus dem späten 15. Jahrhundert, in der ein Gesamtpanorama der Arthurswelt gezeichnet wird und dieser Le Morte d'Arthur hat dann auf die anglophone Literatur gewirkt, sehr intensiv, die dann über weite Strecken die internationale Gralsrezeption im 20. Jahrhundert prägt, sodass die wichtigsten Grals und Texte im 20. Jahrhundert eigentlich dieser über weite Strecken der anglophonen Bestsellerliteratur angehören. Also die Hörer werden sich erinnern an Dan Browns Welterfolg vor, es ist inzwischen auch schon 15 Jahre her, oder? Man wird alt. Und der dann auch verfilmt wurde, also wo dieses Buch, der Da Vinci Code, in Millionenauflagen verkauft wurde, also auch als eine Form der Gralsrezeption. Ein älterer, großer Gralserfolg waren Marion Zimmer Bradleys Nebel von Avalon. Jetzt in jüngerer Zeit hat Kate Moss mit ihrer mit ihren Gralsromanen durch wieder Millionenauflagen zu erreichen vermocht. Also es kommt zu einer ganz starken Dominanz im 20. Jahrhundert von englischsprachiger Literatur, wenn auch oft in Übersetzung. Wobei es aber natürlich auch Ausnahmen gibt, wie Umberto Ecos Foucaultsches Pendel, in dem der Gralsmythos im Zuge einer auch wiederum sehr witzigen, sehr ironischen Behandlung von Verschwörungstheorien und alternativ religiöse Spiritualität behandelt wird. Also aber die Mehrzahl der Werke ist anglophon und gerade im Film ist das sehr deutlich. Also vermutlich die zwei sicher wirkungsvollsten Grals Filme in Anführungszeichen sind Monty Pythons Die Ritter der Kokosnuss und Indiana Jones Der letzte Kreuzzug. Also auch wieder Filme, die Klassiker ihres Genres sind und unglaubliche Erfolge gefeiert haben. In denen sich diese Dominanz der anglophonen Populärkultur für die internationale Populärkultur auch im Hinblick auf die Mythologie des Grals niederschlägt.
Ja, bleibt im Grunde nur wirklich festzustellen, dass der Gral als religiöses Symbol, aber auch als Motiv in der Kunst, Literatur, vor allem auch Film in jüngerer Zeit, einfach doch eine ziemlich große Erfolgsgeschichte war. Wer sich weiter, tiefer, näher über diese Erfolgsgeschichte informieren möchte, der tut sicherlich ein Gutes daran, Ihr Buch zu lesen und dadurch mit Hilfe Ihres Buches weitere Inspirationen zu finden, weiter über dieses Thema zu lesen. Wir könnten noch lange Zeit uns weiter über den Gral und seine unterschiedlichen Darstellungen unterhalten. Die Zeit macht uns leider, wie immer, in einer solchen Situation irgendwann denn doch einen Strich notwendig. Ich danke Ihnen an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch, in dem wir die wichtigen Themen um den Gral ja nur anreißen konnten. Aber ich denke, die wenigen Aspekte, über die wir unterhalten haben, zeigen einfach, wie vielschichtig das Thema ist und ja, wie lohnenswert aber auch die Beschäftigung damit sein kann, auch eben Blick oder der Bogen zurück zu unserem wagnerianischen Rahmen, in dem wir uns ja befinden, auch gerade wenn man sich für mehr als das interessiert, was Richard Wagner aus diesem Thema gemacht hat. Ganz herzlichen Dank. Und ja, die herzliche Empfehlung an all unsere Hörer, lesen Sie das Buch Der Heilige Gral, Geschichte und Legende von Herrn Egler. Ich wiederhole es noch einmal, erschienen im CH Beck Verlag in der Reihe CH Beck Wissen. Herr Egler, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Es war mir eine große Ehre.